Das Kommen des Heiligen Geistes aus dem Himmel auf die Erde feiern wir wieder heute. Er war auf der Erde. Er war immer auf der Erde gewesen. Die Erde war mit seiner Tätigkeit entstanden. Es steht geschrieben, der Hauch Gottes schwebte über den Wassern. Er war daran beteiligt. Aber als er am Pfingsten kam, kam er auf eine besondere Weise zu einem ganz besonderen Zweck. Und da sprechen wir von der Sendung des Geistes. Auch Jesus war in dieser Welt, bevor er auf diese Welt kam, durch Maria. Aber als er kam, kam er auf eine ganz besondere Weise zu einem ganz besonderen Zweck. Warum Jesus kam, das ist uns klar. Und warum der Heilige Geist kam, ist uns auch ziemlich klar. Warum Kinder weinen, ist uns nicht immer klar. Aber sie brauchen einen Tröster. Und auch wir brauchen einen Tröster. Das Wort bedeutet auch Fürsprecher. Er spricht für uns, auch wenn wir in Sündennot sind. Er tritt für uns ein und will uns in die Buße führen. Und dann will er uns trösten mit der Vergebung unseres Herrn. Das ist seine Aufgabe. Er kam, um uns zu bewahren, um uns bei Jesus zu halten. Und er kam, um uns in den Dienst zu führen und dort zuzurüsten, zu gebrauchen. Man hat gesagt, die Apostelgeschichte sei eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes. Wir nennen sie die Apostelgeschichte, die Geschichte der Apostel. Eigentlich sind es die Geschichten der Taten der Apostel. So soll der Titel heißen. Aber auch das genügt nicht. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der Taten Gottes. Wie Lukas schreibt, Jesus setzt fort zu tun und zu lehren, zu sprechen. Aber es ist auch die Geschichte des Heiligen Geistes in seinem Handeln in und an der Gemeinde und in und an der Welt. Was wir heute Morgen ganz besonders betonen wollen, das ist die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Dienst. Das ist eigentlich das Thema dieser Tage, in denen ich bei euch bin. Und davon wollen wir in einem Brief des Apostels Paulus lesen. Und zwar aus dem 1. Korinther, Kapitel 12. Einem sehr bekannten Brief und auch einem sehr bekannten Kapitel. 1. Korinther, Kapitel 12. Ich beginne zu lesen mit Vers 1. Ihr wisst, dass ihr von den Völkern wart, Heiden. Heiden ist eine sehr gute Übersetzung. Manchmal schreibt man, dass ihr Nationen wart. Das ist eigentlich eine irreführende Übersetzung, denn sie waren nicht gesamte Völker. Die Gemeinde in Korinth bestand nicht aus Staaten, aus Nationen. Sie bestand aus einzelnen Menschen aus den Völkern. Das griechische Wort bedeutet wohl meistens einzelne Menschen aus den Völkern. Manchmal sind dieses Völker außerhalb des Volkes Israel. Manchmal sind es Menschen auch aus Israel. Und das Wort kann sich auch nur auf Israel beziehen. Man muss also auf den Zusammenhang achten, um herauszubekommen, auf was hier Bezug genommen wird. Hier ist klar, dass Paulus die Korinther als Menschen betrachtet, die dem Evangelium fremd waren. Es waren auch Juden in der Gemeinde in Korinth. Aber als Nichtchristen waren sie alle Heiden gewesen. Die Schrift macht klar, dass ein unbekehrter Jude ein Heide ist. Dem Fleische nach gehört er zum erwählten Volk Gottes. Dem Heil gemäß gehört er zu denen, die außerhalb des Volkes Gottes sind. Aber jetzt, sagt Paulus, seid ihr nicht mehr das, was ihr einmal wart. Und es soll jetzt ein Unterschied festzustellen sein in eurem Verhalten. Wie ihr euch da beim Zusammenkommen verhaltet, das darf nicht mehr so aussehen, wie es früher aussah, wenn ihr zum Gottesdienst kamt. Denn damals kamt ihr zu einem ganz anderen Gott. Ihr dient nicht dem wahren Gott. Paulus schreibt in Kapitel 10, Vers 20, was die, die von den Völkern sind, opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich will nicht, dass ihr Teilhaber mit den Dämonen werdet. Sie mögen einen Gott vor sich haben, sie mögen sogar einen Gott haben, von dem sie behaupten, er sei der einzige Gott. Aber das heißt noch nicht, dass es sich um den wahren Gott handelt. Es wird manchmal auch unter Christen gestritten darum oder diskutiert, ob der Name eines gewissen Gottes, von dem es heißt, er sei der Alleinige, ob er zu identifizieren wäre mit dem Gott, den die Bibel für Gott hält. Und manche ernste Kenner, nicht nur der Heiligen Schrift, sondern dieser Religion, sagen uns, und zwar von der Geschichte her und von der Bedeutung her, es handelt sich nicht um denselben Gott. Der Gott der Heiligen Schrift wird sehr klar umrissen. Wir können ihn nicht sehen. Wir können ihn nicht mit unseren Sinnen erfassen, nicht spüren, auch nicht seine Gegenwart. Aber wir wissen um ihn und wissen sehr viel über ihn, genug, dass wir ihn wirklich in Wahrheit anbeten können. Und Jesus hat ihn nun sehr verdeutlicht, als er im Fleisch auf die Erde kam. Ihr wart nicht, was ihr heute seid, und ihr seid heute nicht, was ihr wart. Ihr wisst, dass ihr von den Völkern wart, dass ihr zu den stummen Götzen hingeführt wurdet. Auch Heiden, auch Nichtchristen werden geführt. In ihrem Wesen, in ihrer Tätigkeit, in ihrem Verhalten, in ihrem Gang von Tag zu Tag. Die Nichtchristen, mit denen wir Begegnung haben im Alltag oder als Nachbarn, die wähnen, ihr Leben selbst zu bestimmen. Die rühmen sich ihrer Freiheit. Die tun, als ob sie alles bestimmen dürfen in ihrem Leben, und allzu oft wollen sie auch andere bestimmen. Das gehört zu diesem Leben. Aber sie werden geführt. Sie wissen es nicht, wir wissen es, weil es uns eröffnet worden ist im Wort Gottes und auch hier unter anderem. Dies ist nicht die einzige Stelle. Epheser Kapitel 2 macht es deutlich, dass jeder Nichtchrist unter der Führung des Feindes Gottes steht. Mehr oder weniger. Das müssen wir auch unterscheiden. Nicht alle Nichtchristen werden gleich stark von Satan geführt. Aber in irgendeiner gewissen Stärke, die stärker sein kann oder schwächer sein kann, je nachdem das Evangelium Einfluss genommen hat in seinem Leben, wird er geführt vom Feind Gottes. Und Paulus sagt, in diesem Fall, in Korinth, war es so gewesen, dass sie unter der Führung des Feindes gewesen waren. Sie wurden in ihrem Gottesdienst geführt. Und auch wir werden geführt. Ein Geist wohnt ebenfalls in uns, nicht nur bei uns. Und obwohl wir es empfinden oder nicht, wir werden von ihm geführt und wir sind dankbar dafür. Wir haben uns unter seine Führung gestellt und wir sind seiner Führung gefolgt. Und heute Morgen sind wir zusammengekommen unter der Führung des Geistes Gottes. Auch wenn wir aus Gewohnheit kommen, wenn wir Kinder Gottes sind, beten, im Wort Gottes zu Hause sind und sein Name auf unseren Lippen ist, im Gespräch miteinander, dann leben wir in seiner Gegenwart und aus ihm. Und unser Leben steht im Allgemeinen unter seiner Führung. Einzelne Bewegungen, die werden dann oft aus dem Fleisch oder vom Fleisch bestimmt und einige Male auch vom Feind, wo wir auf ihn hören oder seinen Impulsen folgen. Das ist tragisch, aber davon dürfen wir dann wieder befreit werden und dann wieder ein gutes Gewissen bekommen. Aber grundsätzlich steht unser Leben unter der Führung des Geistes. Und das Zusammenkommen der Gemeinde steht unter der Führung des Geistes. Und der Geist wohnt in der Gemeinde und will die Gemeinde leiten in ihrer Zusammenkunft. Ihr wurdet geführt zu den stummen Götzen. Sie können nichts sagen. Sie haben einen Mund und können nicht reden. Sie haben Ohren und können nicht hören. So spricht der Prophet Jesaja. Sie haben Hände und können nichts verrichten. Sie haben ein Köpflein und können nicht denken. So blöd, so unsinnig, so tragisch ist der Gottesdienst des Nichtchristen. Nun sind es nicht immer solche Bilder, die etwa die Korinther vor sich gehabt haben mögen. Es kann ein Fußball sein, der am Sonntag oder am Feiertag im Mittelpunkt steht in ihrem Gottesdienst. Es kann ein Pferd sein, ein Auto, eine Gegend, aber es ist ein Gottesdienst. Jeder hat seinen Gott. Jeder hat das, wovon er Freude bezieht. Und jeder hat das, dem er seine Energie widmet. Und Paulus sagt, ihr lebt nicht mehr so wie früher. Ihr wurdet zu stummen Götzen geführt, die armselige Götter sind, Gottheiten, und können nichts ausrichten. Sie werden zerstört werden und ihr mit ihnen, wenn man sich nicht zum lebendigen und wahren Gott wendet. Ihr wurdet zu den stummen Götzen hingeführt, wie ihr von Fall zu Fall geführt wurdet. Das Wort im Grundtext gibt dieses her. Es ist nicht ein ständiges Führen, aber immer wieder von Fall zu Fall werden sie einmal so und einmal so geführt. Daher, weil das Vergangenheit ist, das ist nicht mehr so. Und weil das etwas Tragisches war, etwas Unheilsames, daher setze ich euch in Kenntnis. Niemand, wenn er im Geiste Gottes redet, anstatt von einem bösen Geist geführt zu werden, sagt, Jesus sei verflucht. Dieser Ausdruck kann auch mit Jesus ist verflucht übersetzt werden. Es ist nicht klar, der Satz ist sehr knapp und es kann so oder so übersetzt werden. Aber eines müssen wir voraussetzen. Hier geht es nicht um Wörter, die man so schnell über die Lippen bringt. Das sollten wir hier ausschließen. Sonst kommen wir mit dem Text nicht klar. Paulus setzt hier voraus, dass wer so spricht, der meint, was er sagt. Der wiederholt nicht nur leere Worte. Diese drei Wörter, Jesus ist verflucht, die kann man sehr schnell sagen als Vokabeln, als Wörter aus Buchstaben oder Silben bestehend. Darum geht es nicht. Es geht um Inhalte. Es geht um Geister, es geht um Wahrheiten. Und wenn jemand so spricht, Jesus ist ein Verfluchter, ein Böser, ein Verachteter, ein von dem lebendigen Gott verachteter, beziehungsweise von Menschen zu verachten. Dann spricht er nicht aus dem Heiligen Geist. Das gibt es aber im Kreise derer, die sich Christen nennen. Auch dort gibt es Führung, die nicht von Gott ist. Man sagt es uns, wenn man die Sprache verstanden hat. Manchmal findet das statt in Form einer fremden Sprache, die nicht jeder versteht. Aber hier und da ist jemand, der versteht sie. Es ist eine echte Sprache. Dämonen können fremde Sprachen sprechen, die wir nicht sprechen, und können sie auch einem Menschen eingeben, der sie nicht gelernt hat. Das geschieht bei den Schamanen, bei den Mormonen, bei den Muslimen. Es gibt in Sekten und heidnischen Religionen das Sprachenreden, echtes Sprachenreden, Zungenreden in anderen Sprachen, die man nicht gelernt hat. Aber wo der Feind Jesu dort veranlasst, so zu sprechen, da kommt etwas anderes heraus, als wenn der Geist Gottes etwas eingibt. Der Geist Gottes ist gekommen, um Jesu Namen hochzuhalten, um ihn zu verherrlichen, um ihn zu ehren und dazu zu veranlassen, dass er von uns geehrt wird. Und wenn wir unter der Führung des Geistes sind, dann sind wir dafür verantwortlich, was wir sagen. Deshalb müssen wir uns sagen, dies ist eine Orientierung in Bezug auf unsere Freunde, die wir Freunde nennen wollen, die Pfingstler, wenn sie echte Christen sind. Und ich habe solche kennengelernt und schätzen gelernt. Aber an dieser Stelle gehen sie tüchtig irre, wenn sie meinen, sie können in Sprachen reden und nicht wissen, was sie sagen oder tun. Paulus hält einen korinthischen Gläubigen dafür verantwortlich, was er sagt, wenn er in einer fremden Sprache spricht. Er muss zum Beispiel, auch wenn er die Sprache nicht versteht, wissen, ob er betet oder was er tut. Er muss also wissen, zu wem er spricht. So viel muss ihm deutlich sein. Und er muss wissen, was ungefähr er über ihn sagt. Und wenn jemand sagt, Jesus sei verflucht, ob in Griechisch, hier in Korinth zum Beispiel, oder in Hebräisch etwa vielleicht, wenn es Juden waren, oder dann Lateinisch, das war die römische Sprache, oder in einer ganz anderen Sprache, Lykaonisch oder was immer auch. Es könnte ja immer wieder jemand sein, der die Sprache doch verstand. Und Paulus hält den korinthischen Gläubigen dafür verantwortlich, was er sagt. Das heißt, wo der Heilige Geist am Werk ist, da ist nicht alles geheimnisvoll. Da werden wir verantwortlich. Da sind wir, da werden wir solche, die zur Verantwortung gezogen werden können. Wir handeln als Reife, als Menschen in Verantwortung. Und wir müssen wissen, was wir tun. So sieht das Verhältnis zwischen uns und dem Gott aus, dem wir dienen. Wir werden nicht manipuliert, wie ich meine Uhr jetzt einfach hin und her bewege, weil sie nichts dafür kann. Aber ich bin keine Uhr. Ich bin eine Person mit einem selbstständigen Willen im Bilde Gottes geschaffen. Und das Gegenüber zwischen Gott und mir ist ein anderes als das Gegenüber zwischen mir und einem Gegenstand aus Materie. Und das ist hier wesentlich, gerade diese Gedanken sind grundsätzlich für unser Verhalten in Bezug auf den Heiligen Geist. Und wenn wir es mit irregeführten mit Christen zu tun haben an dieser Stelle, wollen wir ihnen das sagen. Denn wir müssen ihnen einiges sagen, das sie nicht wissen. Bei einer Auseinandersetzung in einem Studentenkreis versuchte ich etwas deutlich zu machen, dass jemand, der noch eine Taufe oder ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist erwartet, etwas Irriges erwartet, denn in Christus, wenn ich Jesus habe, habe ich alles bekommen, das Gott uns geben will. Paulus schreibt an die Kolosser, ihr seid voll gefüllt in ihm und man braucht nicht noch etwas Zusätzliches, man braucht nicht noch, um den Heiligen Geist zu bitten. Und dann erwiderte er, ja, aber das würde der Pfingster nicht sagen, dass er nicht alles hätte oder dass er ein Irrlehrer wäre. Nein, das würde er natürlich nicht sagen. Die Irrlehre kommt nicht mit einer Etikette angeheftet. Ich bin ein Irrlehrer. Irregeführte wissen nicht, dass sie irregeführt sind. Ich bin nicht der Einzige, der schon einmal in die falsche Richtung mit der Bahn fuhr. In der Gewissheit, er fuhr in die richtige Richtung. Das gibt es. Und wir, die wir es wissen, und Paulus, der es weiß, wir alle müssen es anderen weitersagen, damit sie nicht in die falsche Richtung gehen. Wir müssen ihnen sagen, so wie du das formulierst, hat das diese Bedeutung. Du siehst nicht die Konsequenzen deiner Aussage. Wenn du sagst, du hast Jesus aufgenommen und du musst dann noch den Heiligen Geist bekommen oder etwas mehr aus Gott bekommen, dann bist du ein Irrlehrer. Denn die Bibel sagt uns, mit Jesus haben wir alles bekommen, was wir zu bekommen haben. Du machst dich selbst durch diese Aussage zum Irrlehrer. Es ist also wichtig, wie wir sprechen, und wir wollen uns von der Heiligen Schrift und vom Heiligen Geist da unterweisen und führen lassen. Daher setze ich euch in Kenntnis, niemand, wenn er im Geiste Gottes redet, sagt Böses über Jesus. Jesus sei verflucht oder ein Schlechter, einer, der des Todes würdig wäre. Das ist, was Flucht bedeutet. Und niemand kann umgekehrt sagen. Und jetzt geht es wieder, nicht nur um die Vokabel, um das Plappern, Jesus ist Herr oder Jesus sei Herr, sondern es geht um Überzeugungen, die man zum Ausdruck bringen will. Niemand kann aus Überzeugung sagen, Jesus sei Herr, als nur durch den Heiligen Geist. Und wo der Heilige Geist dazu führt und das eingibt, da haben wir es mit einem Christen zu tun. So einfach ist das. Da braucht es keine große, umwälzende Erfahrung. Manchmal kommt die starke Buße vor dem Glauben an Jesus Christus und manchmal, wie bei Israel, Sacharja 12, erst hinterher. Aber es muss genügend Buße da sein. Grundsätzliche Umkehr, um überhaupt Christus zu finden, das schon. Und das besteht ja in der Aussage, Jesus soll mein Herr sein. Damit gibt man seine eigene Auflehnung gegen Gott auf und sagt nicht, ich bin Herr von mir selbst, sondern Jesus ist fortan mein Herr. Und Paulus schreibt an die römischen Christen, Kapitel 10, das ist es, was einen zum Christen macht. Das hatte er selbst getan vor den Toren von Damaskus. Zweimal hat er zu Jesus Herr gesagt. Das erste Mal in Unwissenheit und das zweite Mal in Wissenheit. Und deshalb kann er auch so schreiben. Paulus wurde nicht in Damaskus Christ. Er wurde vor den Toren von Damaskus Christ. Als er vom hohen Pferd im zweifachen Sinne geworfen wurde, zu Boden. Das erste Mal aus Höflichkeit. Wer sind Sie, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und als er das hörte, sagte er wieder, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Er war Christ. Ganz kleines Baby in Christus Jesus. Er hatte noch viel zu lernen. Ananias musste ihm mitteilen, du musst ein Mann sein, der darauf Acht gibt, dass er voll des Geistes ist, denn du hast eine sehr hohe Aufgabe. Das musste ihm mitgeteilt werden. Es steht nicht geschrieben, dass er dort voll des Geistes wurde. Ananias teilt ihm mit, was für sein Leben wichtig war. Also, Jesus ist oder sei Herr. Und dass Jesus Herr sei, das dürfen wir immer wieder sagen. Jesus Christus sei Herr in meinem Leben, immer wieder. Das dürfen wir singen, das dürfen wir sagen, das dürfen wir beten. Er hat also etwas sehr grundsätzlich gesagt, um einmal den Boden reinzufegen. Und jetzt will er bauen und sagen, wie man mit dem Heiligen Geist dient. Jetzt gibt er uns das Bild in rohen Zügen, in groben Zügen, vom Dienst mit einem dreieinigen Gott. Es sind verschiedene Gnadengaben. In Vers 4 haben wir ein anderes Wort als in Vers 1. Weder in Vers 1 noch in Vers 4 haben wir das Wort Geistesgaben. Das Wort Geistesgaben befindet sich nicht in der Bibel. Es mag sich in ihrer Übersetzung befinden, aber nicht in der Bibel, die schrieben, die Gott dazu veranlasste, uns sein Wort zu geben. Das Wort in Vers 1 ist nicht Gaben. Das Wort in Vers 1 ist ganz einfach die Geistlichen. Nun kommen die meisten von uns hier nicht vom Lutherischen her oder vom Katholischen. Aber vielleicht wissen Sie, dass die Leute um uns her, die von einer Landeskirche herkommen, unter dem Begriff Geistlicher einen Pfarrer verstehen. Auch das ist hier nicht gemeint. Paulus will hier von keinen Pfarrern sprechen, von Geistlichen oder von Seelsorgern einer Landeskirche. So viel ist klar, die gab es damals nicht. Wovon will er sprechen? In Epheser 6 kann er die Dämonen geistliche Wesen nennen. Das sind sie auch nicht. Vielleicht schließt er sie ein, das weiß ich nicht. Er sagt einfach die Geistlichen. Aber so wie er hier schreibt, scheint es doch der Fall zu sein, dass er nicht von Personen spricht überhaupt, sondern von Dingen, die geistlicher Art sind, geistlichen Wesens sind. Und wenn wir den Zusammenhang weiterhin betrachten, dann scheint es so zu sein, dass er von der geistlichen Tätigkeit, von der Offenbarung des Heiligen Geistes in der Gemeinde spricht. Die geistlichen Offenbarungen oder die Tätigkeiten, in denen der Heilige Geist sich zeigt durch Menschen, das sind Geistlichkeiten. Und diese Tätigkeiten des Heiligen Geistes in der Gemeinde, wenn Menschen sich bewegen auf Anlass des Geistes hin, darüber möchte ich euch in Kenntnis setzen. Ich möchte euch darüber ein wenig in Klarheit versetzen. Und in Vers 4 haben wir ein anderes Wort. Dort heißt es nach dem Grundtext Gnadengaben, Gaben der Gnade oder Gnadungen, noch wörtlicher, Offenbarungen der Gnade Gottes. Nun gibt es Gnadengaben, die sind eher geistlicher Art. In ihnen zeigt sich der Geist etwas deutlicher. Hier merkt man, hier ist ein unsichtbarer Geist am Wirken. Das können wir nicht, das ist mehr als nur eine menschliche Tätigkeit. Wenn ich spreche, kann das durch den Geist sein, aber das Sprechen als solches ist für uns eine menschliche Tätigkeit. Da merken wir zunächst nichts von einem unsichtbaren Geist. Aber wenn jemand geheilt wird oder jemand in Sprachen sprechen würde, dann sagen wir uns, hier muss ein übernatürliches Wesen am Werk sein. Dies kann kein Mensch tun, da offenbart sich ein Geist. Und da müssen wir fragen, welcher Geist ist das, der hier am Werk ist? Es gibt also im streng biblischen Sinne geistliche Gnadengaben und eher natürlich aussehende Gnadengaben, die aber dennoch Gaben des Geistes sind. Und in Wirklichkeit auch übernatürlicher Art, aber sie sehen nicht so aus. Die Ehe ist ganz natürlich, sie kommt von der Schöpfung her. Aber für uns Christen ist sie eine göttliche Gabe. Aber dem Aussehen nach ist sie etwas Natürliches und sie gehört nicht zu den geistlichen Gnadengaben, auch nicht unser natürliches Leben. Wir unterscheiden also, es gibt mehrere Arten von Aufteilungen der Gnadengaben in der Schrift. Petrus teilt sie wieder anders auf. Paulus kann sie hier so aufteilen. Und ganz besonders über Gnadengaben eher geistlicher Art will nun Paulus die Korinther aufklären. Und dazu sagt er, wenn Gnadengaben am Werk sind, da ist der dreieinige Gott am Werk. Und deshalb ist die Bezeichnung Geistesgaben fehl am Platz. Sie sind nicht pure Gaben des Geistes. Sie sind Gaben des dreieinigen Gottes. Sie sind genauso wie Gaben des Geistes, was sie im Wesen sind. Aber sie sind nicht nur Gaben des Geistes, sondern genauso Gaben des Herrn Jesus. Er teilt sie uns mit. Er ist der Herr. Sie kommen von ihm, vom Himmel. Und genauso sind sie Gaben des Vaters. Der dreieinige Gott gibt sie. Sie sind also Gaben Gottes an die Gemeinde. Aber der Heilige Geist spielt eine ganz besondere Rolle, wo Gnadengaben tätig werden. Und deshalb bringt der Apostel Paulus in Vers 4 den Geist in Verbindung mit Gnadengaben. Er verwaltet sie. Er gibt sie unmittelbar. Jesus, wenn er sie gibt, gebraucht den Geist, um sie mitzuteilen, so wie Gott den Geist gebraucht, um uns zur Wiedergeburt zu bringen. Aber wir sind aus Gott geboren. Wir merken also, in einem gewissen Sinn ist der ganze Gott am Werk und dann im Detail ist einer von ihnen an einem bestimmten Punkt noch stärker am Werk, ganz besonders. Es lohnt sich also zu unterscheiden, wenn wir solche Verse lesen. Es gibt viele Gnadengaben, mehrere, sagt der Apostel, verschiedene. Und dann sind sie noch in sich selbst manchmal verschieden. So gibt es zum Beispiel Heilungen, verschiedene Arten von Heilungen, verschiedene Sprachen und so weiter. Verschiedene Evangelisationsdienste, der eine tut es öffentlich, der andere individuell und so weiter. Verschiedene Arten von Hirtendienst. Also grundsätzlich verschiedene, dies ist diese Gnadengabe, das ist die. Und dann in sich sind sie noch verschieden. Aber es ist derselbe Geist, mit dem wir es da zu tun haben. Vers 5. Auch sind es verschiedene Dienste, und zwar mit diesen Gnadengaben. Jemand ist eine Hand, sagt Paulus im weiteren Verlauf dieses Kapitels. Er vergleicht die Hand mit einer Gnadengabe oder die Gnadengabe mit einer Hand. Nun habe ich die Hand, aber was ich mit der Hand tue, kann auch sehr verschieden sein. Das eine Mal bewege ich sie, um meine Rede etwas deutlicher zu machen oder dem ihr Nachdruck zu verhelfen. Das andere Mal hebe ich etwas auf, das andere Mal schreibe ich etwas. Die Dienste mit der Hand sind noch verschieden. Und die Dienste der einzelnen Christen mit ihren Gnadengaben sind sehr verschieden. Aber es ist ein Herr, ein Chef, einer, der das Sagen hat und sagt, du wirst das tun und du wirst das tun und du gehst dann dorthin und das nächste Mal ist es wieder anders. Ein Herr Jesus, der auf dem Thron sitzt als König in seiner Gemeinde und sie in gütigster Weise dirigiert, sodass sie zum Besten ein Segen sein kann in dieser Welt. Vers 6. Und es sind verschiedene Wirkungen. Jetzt haben wir verschiedene Gnadengaben, Begabungen, verschiedene Dienste mit diesen Gnadengaben. Und jetzt haben wir die Auswirkungen, die Kraft, die davon ausgeht, die Tätigkeit. Was resultiert daraus? Auch das kommt nicht von uns. Es ist nicht die Methode, die die Wirkung auslöst. Es ist Gott, der es tut. Das eine Mal denken wir, ja, der hat so gewaltig gesprochen, jetzt müssten sich viele bekehren. Und es ist vielleicht einer. Und da ist das nächste Mal jemand, der gibt ein schlichtes, stotterndes Zeugnis. Aber aus Liebe zum Herrn, nichts groß Bewegendes. Wir merken nicht viel, aber der Heilige Geist weiß es. Und viele kommen zum Herrn Jesus dadurch. Nicht das ins Auge fallende, nicht wir stellen das fest, aber Paulus teilt es uns mit. Die Auswirkung ist sehr verschieden, aber sie ist von Gott. Und daran muss ich, als jemand, der in der Öffentlichkeit dient, davon muss ich immer wieder in Kenntnis gesetzt werden. Das muss ich mir immer wieder merken. Und das macht der Herr auch immer wieder deutlich. Das eine Mal habe ich keine Freiheit. Ich bin gebunden innerlich. Und ich muss mich dazu setzen, etwas zu sagen. Es ist schwer. Ich weiß nicht warum. Aber der Herr kann es dann gebrauchen. Das andere Mal habe ich große Freimütigkeit. Und ich denke, ja, jetzt konnte der Herr wirken. Es ist nicht das, was ich feststelle. Mein Dafürhalten kann ganz anders sein als das Dafürhalten Gottes. Er weiß, was zu tun ist. Und wenn die Pfingstler kommen und sagen, bei euch tut sich nichts, ihr sitzt da schmuck und still, aber der Heilige Geist tut nichts. Wie weiß er das? Fühlst du es gerade jetzt, dass du auf einer Bank sitzt? Das nimmst du für selbstverständlich. In aller Stille kann der Herr sein gewaltiges Werk tun. Was Gott am Tun ist, wissen wir nicht. Und das kann kein Pfingstler mir sagen, was Gott zu tun hat oder was ich zu tun hat oder was er gar tun wird. Das überlassen wir Gott. Wir sind gehorsam. Und wenn ich ein Zeugnis sagen soll, dann will ich ein Zeugnis sagen soll. Und wenn ich predigen soll, dann will ich predigen. Aber was dabei herauskommt, das will ich dem Herrn überlassen. Deshalb wollen wir ganz schlicht gehorsam sein. Und wenn wir gerufen werden, hier öffentlich einen Dienst zu tun, wir treten ans Mikrofon, wir tun das. Wir sagen ein Gedicht auf, wir singen ein Lied. In aller Demut, aber in der Kraft des Herrn. Und dann überlassen wir es Gott, was dabei herauskommt. Und in der Ewigkeit, da werden wir sehen, ob wir vergeblich gelaufen sind oder nicht, wie Paulus es zum Ausdruck bringt. Es sind verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen Kindern Gottes wirkt. Im Jüngsten, im Ältesten, alles schätzen wir als etwas, das unter der Führung Gottes steht. Wir wollen niemanden verachten. Wenn Gott jemanden gebraucht, nehmen wir das so an, wie es da ist und sagen Ja dazu. Jedes Glied am Leib Jesu nimmt das andere Glied am Leib Jesu an, so wie es ist, in seiner Tätigkeit und liebt und ehrt ihn, so wie Gott ihn aussehen lässt und tätig werden lässt. Und das macht für Harmonie. Das macht für gegenseitige Ehrerbietung. Das macht die göttliche Gesellschaft hier auf Erden eine ganz andere, zu einer ganz anderen, als sie bei der Welt ist, wo jeder sich vordrängt. Hier bin ich Nummer eins. Manchmal zieht es die Welt an und manchmal stößt es sie ab, weil ihr Wesen dadurch offenbart wird. Auch das wollen wir dem Herrn überlassen, wie wir dort ankommen. Wir dienen, wir stehen vor Gott und dienen ihm. Jetzt kommt er auf den einzelnen Dienst zu sprechen. Er wird einige Begabungen nennen und wird auch etwas darüber sagen. Einem jeden wird die Offenbarung des Geistes zur Förderung gegeben. Nicht zum allgemeinen Nutzen, so steht's nicht geschrieben. Der Übersetzer hat kein Recht, zu Gottes Wort hinzuzufügen. Allgemein steht hier nicht, auch nicht zur der Gemeinde. Es steht hier nicht geschrieben zur Förderung der Gemeinde. Es steht ganz schlicht geschrieben zur Förderung. Warum betone ich das? Mir ist das aufgefallen. Und ich betone es, weil der erste Nutzen eines Dienstes mit Gnadengabe bei Gott ist. Petrus lehrt uns das. Er sagt, der Dienst mit den Gnadengaben soll zur Ehre Gottes gereichen. Und Paulus weiß, wenn er dient, steht er vor Gott und ihm dient er in allererster Linie. Der Dienst mit den Gnadengaben in der Kraft des Heiligen Geistes unter der Führung des Königs Jesus dient zur Verherrlichung, zur Förderung des Vaters im Himmel. Ich bin sein Kind. Ich bin sein Werkzeug in seiner Hand. Er ist der Weingärtner. Mein Vater, sagt Jesus, ist der Weingärtner. Er hat mich beschnitten. gereinigt, damit ich für ihn Frucht bringe. Und der Dienst mit der Gnadengabe, wenn der Geist sich offenbart in der Tätigkeit eines Christen, er drängt ihn zu etwas, und das sehen wir jetzt, es offenbar. Das dient zur Förderung Gottes, dass seine Ehre gefördert wird. Und dann zweitens, die Gemeinde bleibt nicht aus. Sie soll gefördert werden auf irgendeine Weise. Und wenn wir jetzt fragen, was ist diese Förderung, wann, unter welchen Umständen wird ein Mitchrist gefördert durch den Beitrag, den Dienst eines Christen? Dann fassen wir zusammen mit den Worten der Heiligen Schrift die Christusähnlichkeit. Alles, was im Gottesdienst stattfindet, soll aus dem Geist sein, ob wir es so empfinden oder nicht. Wir wollen dafür beten, dass es so ist. Aber es soll dazu dienen, dass jeder von uns ein Stückchen weitergeführt wird, gefördert wird hin zu größerer, stärkerer Christusähnlichkeit. Epheser 4. Gott hat ein Gesetz gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, die Lehrer sind, damit wir alle wachsen möge zu einer christlichen, Christusähnlichen Form, zum größten Maß, zur Form des Christus, zum Haupt hin wachsen. Ein Stück, einen Schritt, zwei Schritte weiter. Entweder durch Erkenntnis, jemand bekommt Licht, dann kann er entsprechend handeln, oder durch Ermahnung, Tröstung, Anleitung. Es kann sehr verschieden aussehen, aber das ist das Ziel. Wird zur Förderung gegeben, zur Ehre Gottes und zur Förderung der Christusähnlichkeit unter uns. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, vielleicht bei der Wiedergeburt, vielleicht später. Einige Gnadengaben bekommen wir mit der Wiedergeburt, einige können auch später gegeben werden. Das bestimmt Gott. Die Gnadengaben des ewigen Lebens zum Beispiel, die bekomme ich, wenn ich mich bekehre, das ist klar. Oder Georg Peters, der mein Lehrer war, der hier vielleicht von seinen Schriften her bekannt ist, einigermaßen. Er erzählte uns, dass er einmal gerufen wurde, in Südamerika einen Dienst zu tun, einen evangelistischen. Aber er sagte den Brüdern, ich bin nicht Evangelist. Nun hatte er zwar in seiner jüngeren Zeit evangelisiert, aber zur Zeit hielt er sich nicht für einen Evangelisten. Und ich muss sagen, mir geht es ähnlich. Und ich kann ihn gut verstehen. Aber er sagte, wenn ihr meint, dass ich gehen soll, dann bitte betet für mich, dass der Herr mir das gibt. Ich bin bereit zu gehen. Und sie beteten mit ihm, für ihn, ich denke unter Handauflegung. Und er ging. Und der Herr gebraucht ihn. Der Herr kann uns geben, was wir brauchen. Manchmal kommt die Aufgabe vor der Gabe. Und manchmal kommt die Gabe vor der Aufgabe. Manchmal weiß ich, dies ist die Gabe, die ich habe. Aber dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Mit dieser Gabe soll ich dann entsprechende Aufgaben erfüllen. Und manchmal habe ich eine Aufgabe, ich habe nicht die Gabe. Dann natürlich muss ich beten, dass ich die nötigen Kräfte und Fähigkeiten dazu bekomme. Der Herr führt verschieden, aber nie inkonsequent. Manchmal spricht man dies so nebenbei, wenn man die Bibel liest, von Ausnahmen, die keine Ausnahmen sein dürfen, denn es handelt sich um Wahrheiten des Wortes Gottes. Aber wenn wir sagen, der Herr führt so und so, dann ist das die Verschiedenheit innerhalb der Gemeinde, die in keinem Wort der Schrift widerspricht, denn die Schrift sagt, das ist so. Die Einheit der Gemeinde ist dadurch nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz oder im Gegenteil, es ist Vielfalt in Einzahl, genau wie Gott es ist. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Kenntnis nach demselben Geist. Was ist der Unterschied zwischen Weisheit und Kenntnis? Es gibt Personen, die haben viel Kenntnis, aber wenig Weisheit. Das könnt ihr nachvollziehen, ja? Sie wissen viel, aber sie wissen nicht genau, was damit umzugehen, wie damit umzugehen. Es gibt Lehrer, die sind auf die Hochschule gegangen, sie haben gelernt, Lehrer zu sein, aber sie haben nicht gelernt zu lehren. Sie haben nicht die Begabung dazu. Sie wissen sehr viel über Physik oder Geschichte oder was immer auch, aber sie können es nicht vermitteln. Sie sind nicht weise auf diesem Gebiet. Weisheit ist ein zielkonformer Umgang mit Kenntnis. Das heißt, ich mag wissen, etwas wissen, aber ich muss jetzt wissen, wie damit umzugehen. Und dieser Umgang hat mit einem Ziel zu tun. Weisheit hat das immer mit einem Ziel zu tun. Wir haben gegessen. Und jetzt liegen die verschmutzten Teller und Gabeln. Das liegt auf dem Tisch. Was werden wir jetzt machen? Wir wissen, sie sind schmutzig. Wir wissen, sie müssen gewaschen werden. Jetzt haben wir ein Ziel, sie zu reinigen und an Ort und Stelle wieder zu bringen. Und wie macht man das am besten? Jetzt muss die Hausfrau bzw. wer immer daran beteiligt ist, nicht nur das rechte Ziel wissen, das jetzt angebracht ist. Übrigens, jetzt muss man auch wissen, die Uhr tickt, sollen wir noch spülen, sollen wir noch aufräumen oder sollen wir schon uns auf den Weg machen? Es sind jetzt Prioritäten zu setzen, ja? Jetzt muss ich das richtige Ziel für mein unmittelbares Handeln haben. Und ich muss den besten Weg finden, um dieses Ziel zu erreichen. Das höchste Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Und die größte Weisheit ist, um dieses Ziel zu wissen und um den richtigen Weg dorthin. Das ist Weisheit. Aber nun gibt es nicht nur dieses langfristige Ziel, sondern auch kurzfristigere. Überall auf dem Wege dahin gibt es kleine Ziele, die zu erreichen sind. Und es braucht Weisheit zu finden, wie wir sie erreichen. Und das schenkt der Herr. Das sagt auch Jakobus uns. Wer feststellt, dass ihm das Nötige fehlt an Weisheit, der soll ins Gebet gehen. Denn Gott ist es, der erbeten werden will und es auch gern gibt. Und das mag aussehen wie eine Gnadengabe, aber es mag nichts Ständiges sein. Es kann sein, dass es nur für den Moment gibt und ich eigentlich nicht die Gnadengabe der Weisheit habe. Das gibt es auch. Es gibt momentane Gaben Gottes, die nicht Gnadengaben sind, aber sie sehen so aus wie Gnadengaben. Aber ich habe es nur für den Moment. Eine Gnadengabe ist etwas Konstantes. Eine Hand, die habe ich immer. Aber Gott kann Wunder tun, die nur als Einzeltat im Raum sind. Aber das muss keine Gnadengabe sein. Also, dem einen ist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen das Wort der Kenntnis, nach demselben Geist, nur ein Geist. Noch einem anderen Glaube in demselben Geist. Dies ist nicht der Glaube, der rettet. Nicht der Glaube, für den ich verantwortlich bin als Christ. Dies ist etwas Zusätzliches, eine besondere Führung im Bereich des Glaubens, auch das gibt es. Unterscheiden. Einem anderen Gnadengaben in der Mehrzahl des Heilens in demselben Geist, einem anderen Kraftwirkungen, allgemein Wunder zu tun, einem anderen Prophetie oder Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, noch einem anderen Sprachenarten, einem anderen die Übersetzung von Sprachen. Dieses alles wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden sonderlich zuteilt, so wie er will, nicht so wie ein Pfingstler will. Ja? Niemand kann mir vorschreiben, welche Gnadengabe ich haben sollte. Das bestimmt der Herr, welche Gnadengabe ich habe. Das überlasse ich ihm. Ich darf bitten, doch. Aber es ist nicht garantiert, dass ich an dieser Stelle eine Erhörung bekomme, dass mein Wunsch sich erfüllen wird. An dieser Stelle lassen wir das hoffen. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, So ist auch der Christus. Denn auch in einem Geist wurden wir alle in einen Leib, nicht Dativ, Akkusativ, für die, die den Unterschied wissen, nicht in einem Leib, sondern in einen Leib getauft, in ihn hineingetaucht. Und dort bleiben wir. Seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Leibeigene oder Freie, und wir wurden alle in einen Geist hinein, also getränkt. Wie kann man hineingetränkt werden? Ich hörte einen Pfarrer im Rundfunk über diesen Gedanken sprechen. Es ging um Epheser Kapitel 3, Vers 19. Gefüllt in alle Fülle Gottes, so wörtlich. Wie geht das? Und das verglich er so schön mit dem Werfen einer Tasse in den Ozean. Die Tasse wird in den Ozean gefüllt. Wir sagen das nicht so auf Deutsch. Aber der Heilige Geist, der leistet sich so eine Sprache, um ganz gedrängt Meeres zum Ausdruck zu bringen. Die Tasse soll gefüllt werden, aber das, was in die Tasse kommt, das Wasser ist viel, viel größer als die Tasse. Und so werden wir in einen Geist hineingetränkt. Wir werden in ihn hineingetaucht, und während das geschieht, werden wir gleichzeitig getränkt. Er kommt in uns hinein. Aber dieser Geist ist nicht nur für mich da. Er ist für die ganze Gemeinde. Er ist in einem jeden und zwischen uns allen. Und die Gemeinde lebt in ihm, Epheser 2, und wird erbaut in ihm, Schluss des Kapitels 2, wie ein Tempel. Und jeder tut da seinen Dienst. Noch ein Bild. Ich habe es gern gebraucht in Deutschland, in den Jahren nach dem Krieg, wo so viel Schutt da lag. Meine erste Reise nach Deutschland war aus Holland. Wir kamen zunächst nach Holland, wohnten dort ein Jahr. Aber in dieser Zeit machten ein Kollege und ich eine Reise bis nach Österreich. Und es ging durch Deutschland, zwischen die großen Schutthaufen hindurch. Ich hatte sie schon während des Krieges gesehen in Frankreich und Deutschland. Und jetzt kommt im Bilde Gott und er holt uns wie zerbrochene Steine vom Schutthaufen dieser Welt. Und er reinigt uns und er baut uns ein in seine Gemeinde. Und da stehe ich und da stehst du und da steht die. Und jeder ist jetzt ein reiner, neuer Stein. Und Petrus sagt, ein lebender Stein. Jeder Stein lebt und jeder Stein wächst. Und mit dem Wachsen eines jeden Steines wächst der Tempel. Der Tempel wächst dadurch, dass jeder Stein wächst und dadurch, dass neue Steine hinzukommen, die lebendig werden, rein werden. Und sie werden gefüllt vom Heiligen Geist, der in diesem Tempel wirkt und ihn zu einem Haus Gottes macht, sagt Paulus in Epheser 2. Wie dieser Tempel aussieht, können wir heute noch gar nicht so gut sehen. Für unsere Augen ist noch vieles da, das reparaturbedürftig ist und unvollständig ist. Aber eines Tages werden wir es von der anderen Perspektive sehen. Der Herr sieht das Ziel, hat es im Auge. Und wir wollen ihm vertrauen. Er ist am Werk. Er ist am Werk, auch wo ich seine Gnade nicht am Werk sehe. Und wir wollen auf ihn vertrauen und Mut fassen, uns führen und trösten lassen durch seinen Heiligen Geist. Wir haben einen wunderbaren Gott, nicht wahr? Das dürfen wir an Pfingsten feiern. Wollen wir ihm dafür danken, ihn ehren. Wir stehen dazu auf.